Der Jungwahn. Die junge Sendung Buch Thunemond.
Jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr auf Radio Lora München.
Dem alternativen Radio.
Überall. Plastik ist in unserem Trinkwasser, Plastik ist im Honig, weil die Bienen das aufnehmen über die Luft. Plastik ist in der Luft.
Da gibt es so Untersuchungen von Urin oder von Blut, wo man eben sieht, dass nahezu wirklich 100% der Menschen Weichmacher im Körper haben und auch Bisphenol A im Körper haben.
Ich war ungefähr 16 Jahre, da habe ich zum ersten Mal eine Plastiktüte gesehen, die war sehr teuer. Die hat ungefähr 5 D-Mark damals gekostet und wir wollten uns die nicht leisten.
Alles, was man so zum Leben eigentlich braucht, das kriegt man auch plastikfrei. Klopapier ist noch so ein Problemfall.
Wir haben das Problem, dass im freien Warenverkehr in Europa Vorschriften zu machen immer etwas schwieriger ist. Und das heißt also, wenn der Verbraucher selbst mitentscheidet und selber Signale setzt, ist das in der Regel viel wirkungsvoller.
Man kann auch noch mehr tun. Man packt auffällig plastikintensive Verpackungen in einen Einkaufswagen, macht ihn voll, stellt ihn irgendwo in den Supermarkt hin, legt einen großen Zettel drauf, zu viel Plastik, Ausrufezeichen, das kaufe ich nicht.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid eingeschaltet im Jugendwahn auf Radio Lora München. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Plastik. Wir wollten wissen, wie Plastik die Meere und die Natur kaputt macht, welche Wirkung Plastikverpackungen von Essen auf den menschlichen Körper haben und vor allem, das steht im Zentrum dieser Sendung, wie sich jeder Einzelne von uns gegen Plastik wehren kann. Das heißt, wie wir plastikfrei einkaufen können, wie wir Plastik richtig recyceln und welche Möglichkeiten des persönlichen Widerstandes es darüber hinaus noch gibt. Am Mikrofon begleitet euch durch diese Sendung Aurelia Bergs. Ein Europäer verbraucht jährlich mehr als 100 Kilogramm Plastik. Mittlerweile treiben geschätzt 100 Millionen Tonnen Plastik im Meer. Durch eine Ansammlung von Plastikmüll ist im Pazifik eine Art neuer Kontinent, der Nordpazifikwirbel oder auch Great Pacific Garage Patch entstanden. Der ist je nach Schätzungen so groß wie zweimal Texas oder sogar ganz Europa. Diese schwimmenden Plastikansammlungen befinden sich in internationalen Gewässern. Daher haben Regierungen keine gesetzliche Verpflichtung, diese Wirbelfelder zu säubern. Niemand übernimmt Verantwortung für die Verschmutzung. Mitte 2014 haben Geologen an der Küste von Hawaii sogar erste Plastikeinlagerungen in Gesteinen beobachtet. Wie lange braucht Plastik eigentlich, bis es sich abbaut? Wir haben ein paar Leute auf der Straße schätzen lassen, wie lange eine Plastikflasche im Meer braucht, bis sie sich zersetzt.
5 Jahre?
Ich glaube so an die 30, 40 Jahre.
3 bis 5 Jahre?
Ich würde mal sagen, so gut das halbes Jahrhundert.
150?
30 Jahre.
50.
Plastik normal geht nie kaputt.
Laut dem Umweltbundesamt benötigen Plastikflaschen 450 Jahre zur Zersetzung. Allerdings verrottet Plastik nie ganz. Es zersetzt sich nur in immer kleinere Teile, bis hin zu Plastikpulver. An manchen Stellen im Meer gibt es 60 Mal so viel Plastik wie Plankton. Viele Tiere verwechseln Plastik mit Plankton. Sie verhungern dann mit vollem Magen. Ihre Därme platzen oder sie ersticken und verrecken elendiglich. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass auch die Meerestiere auf unseren Tellern Plastikeinlagerungen in ihren Körpern haben. Es ist aber nicht nur Müll, durch den Plastik ins Meer gelangt. In Produkten wie Zahncreme, Peelings und manchen Duschgels, die die Haut besonders weich machen sollen, befindet sich sogenanntes Mikroplastik. Sarah Häuser vom Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland erklärt, was an Mikroplastik so problematisch ist. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für Chemikalienpolitik.
Eine gesundheitsschädliche Wirkung hat Mikroplastik nicht. Soweit ich weiß zumindest, da sind jetzt keine schädlichen Chemikalien enthalten. Ich denke auch, dass es ausgeschieden wird, wenn man es aus der Zahnpasta versehentlich verschluckt. Das größere Problem bei Mikroplastik ist eben die negativen Umweltauswirkungen, weil das Mikroplastik aus Zahncremes, aus Peelings wird ja abgewaschen dann, geht in die Kanalisation, ins Abwasser und wird eben von den Kläranlagen häufig gar nicht wirklich rausgefiltert. Von daher gelangt es dann auch wieder in die Flüsse und ins Meer und trägt da eben zur Verschmutzung mit Plastik bei. Also kann dann eben auch von Tieren aufgenommen werden, die verwechseln es mit Nahrung, kann sich in Muscheln absetzen und ist eben auch nicht mehr zurückholbar.
Plastik soll möglichst weich, elastisch oder feuerresistent sein. In der Plastikherstellung werden daher bestimmte Chemikalien ins Plastik gemischt, nämlich Bisphenol A, Weichmacher oder Flammschutzmittel. Und die findet man in nahezu allen Plastikprodukten. Mit der Zeit können diese Chemikalien aus dem Plastik langsam freigesetzt werden. Wärme- und Sonneneinstrahlungen beschleunigen viele chemische Reaktionen, also auch das Herauslösen von Substanzen aus dem Kunststoff. In Wasser aus Plastikflaschen können beispielsweise hormonell wirksame Chemikalien nachgewiesen werden.
Also es gab einige Studien zu Wasser aus Plastikflaschen, wo Forscher gesehen haben, dass die haben da Schnecken reingesetzt in Plastikflaschen eben und die haben festgestellt, dass sich diese Schnecken, dass sie viel mehr Eier produzieren als in normalem Wasser. Und da hat man dann daraus geschlossen, dass aus diesem Plastik, der Plastikflasche, hormonell wirksame Chemikalien ins Wasser übergehen müssen. Also man hat auch einen Vergleichsversuch gemacht mit Wasser aus Glasflaschen und da hat man keine hormonelle Wirkung feststellen können. Man weiß jetzt nicht ganz genau, welche Chemikalien enthalten sind in solchen PET-Plastikflaschen, weil zum Beispiel die üblichen Verdächtigen, also Bisphenol A oder Weichmacher, die sind da nicht drin. Nichtsdestotrotz hat man eben festgestellt durch diese Versuche mit den Schnecken, dass da irgendeine Chemikalie drin sein muss, die auch eine hormonelle Wirksamkeit besitzt.
Und nicht nur auf Schnecken, auch auf den menschlichen Körper können diese Plastikchemikalien eine schädliche hormonelle Wirkung haben.
Die wirken ganz ähnlich wie körpereigene Hormone. Für Erwachsene ist es nicht unbedingt ein Problem. Ein großes Risiko ist es für Kleinkinder und vor allem für Föten im Mutterleib, weil da eben das Hormonsystem und die Hormone das gesunde Wachstum steuern. Und deswegen können eben diese hormonell wirksamen Chemikalien dazwischen funken und können eben dieses gesunde Wachstum stören. Und das kann dann eben auch zu Gesundheitsschäden führen, die auch teilweise erst später im Leben dann zutage treten. Zum Beispiel eine verminderte Spermienqualität beim Mann oder bestimmte hormonbedingte Krebsarten wie Brustkrebs oder Hodenkrebs bringt man auch mit hormonell wirksamen Chemikalien in Zusammenhang. Eine verfrühte Pubertät beim Mädchen oder auch Lernschwierigkeiten bei Kindern. Das sind alles Gesundheitsprobleme, die in den letzten Jahrzehnten weltweit zugenommen haben und die eben auch unter anderem durch hormonell wirksame Chemikalien hervorgerufen werden können.
Da die Plastikproduktion streng geheim ist, weiß man nicht so genau, welche Stoffe und giftigen Chemikalien genau in Plastik drinnen sind. Es wurden gerade mal ein kleiner Bruchteil aller im Plastik enthaltenen Stoffe auf ihre Schädlichkeit untersucht.
Das sind bestimmte Chemikalien, die so eine hormonelle Wirkung haben, wie zum Beispiel die Phthalatweichmacher, also Weichmacher, die PVC weich machen, oder Bisphenol A. Es gibt aber auch schätzungsweise 550, glaube ich, Chemikalien, die so eine hormonelle Wirkung haben. Und man hat eben auch noch gar nicht alle Chemikalien darauf getestet. Von daher kann es da auch sein, dass bislang unentdeckte Chemikalien in bestimmten Produkten drin sind, von denen man noch gar nicht weiß, dass sie eben diese Wirkung besitzen.
Die hormonell wirksamen Plastikchemikalien können auf vielfältigste Weise in den menschlichen Körper gelangen. Beispielsweise durch den Verzehr von in Plastik eingepackten Nahrungsmitteln. Auch wenn Nahrung bei der Verarbeitung mit Kunststoff in Berührung gekommen ist, lassen sich die Chemikalien im Essen nachweisen.
Also bei fetthaltigen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Käse oder Wurst, hat man schon festgestellt, dass die höher mit Weichmachern zum Beispiel belastet sind, weil das Fett eben ganz gut die Weichmacher aus dem Plastik auch aufnimmt. Oder auch bei Lebensmitteln aus der Konservendose. Diese Konservendosen sind innen auch beschichtet mit einer ganz dünnen Plastikschicht, in denen Bisphenol A enthalten ist. Und mit der Zeit tritt eben dieses Bisphenol A aus dem Plastik in das Lebensmittel über, weil die Chemikalien eben in Plastik nicht festgebunden sind, sondern mit der Zeit rauskommen können. Also ich habe auch mal so einen Selbsttest gemacht mit Konservendosen, wo ich mich ein ganzes Wochenende lang nur aus Konservendosen ernährt habe und habe vorher eine Untersuchung gemacht des Urins und nachher. Und der Gehalt von Bisphenol A in meinem Körper ist durch diese Ernährung aus den Konservendosen ganz, ganz stark angestiegen. Deswegen würde ich halt dazu raten, Fertignahrungsmittel so gut es geht zu vermeiden.
Und nahezu jeder Kaugummi besteht aus Plastik. Die Kaumasse ist tatsächlich ein petrochemischer Kunststoff, das heißt aus Erdöl hergestellt. Aber nicht nur über das Essen kann Plastik in den menschlichen Körper gelangen, auch über die Einatmung, wenn Chemikalien aus dem Kunststoff ausdünsten, was beispielsweise bei stark riechenden Luftmatratzen oder neuen Autos der Fall ist. Ebenso über den direkten Körperkontakt, zum Beispiel bei Gummistiefeln oder wenn Kinder an Plastikteilen nuckeln.
Also man kann den Stoffen überhaupt nicht ganz entkommen. Man muss halt gucken, worauf man verzichten kann. Aber die sind so weit verbreitet, also jeder Mensch hat auch diese Chemikalien im Körper. Da gibt es so Untersuchungen von Urin oder von Blut, wo man eben sieht, dass ja nahezu wirklich 100% der Menschen Weichmacher im Körper haben und auch Bisphenol A im Körper haben. Es geht halt darum, dass man besonders, wenn man in einer besonders sensiblen Phase seines Lebens ist, wenn man zum Beispiel schwanger ist, dass man dann eben wirklich darauf achtet, so gut es geht, Kunststoffe zu vermeiden. Die werden auch glücklicherweise relativ schnell wieder abgebaut. Nach 10 Stunden oder so kann man sagen. Also die lagern sich jetzt nicht, setzen sich nicht im Körper fest oder reichern sich nicht an. Aber dadurch, dass wir eben in ständigem Kontakt mit Plastikprodukten sind, können eben immer diese Stoffe in unserem Körper nachgewiesen werden.
Das war Sarah Häuser vom Bund Umwelt und Naturschutz über Chemikalien im Plastik. Hier im Jugendwahn auf Radio Lora München 92.4, in dem es heute darum gehen soll, wie und warum wir Plastik in unserem Alltag am besten vermeiden. Uns hat noch interessiert, wie viel die Bevölkerung auf der Straße denn über Plastik weiß und haben für euch ein paar Stimmen eingefangen.
Ich gehe immer mit kleinen Beuteln, ich kaufe Glasflaschen, also da halte ich mich ein bisschen
perfekt. Ich weiß nicht mal, aus was das besteht.
Plastik wird in der Regel aus Erdöl hergestellt und ist umweltschädlich, schlecht abbaubar. Weil es gibt viele Länder, die die Abfallentsorgung ins Meer machen.
Wenn man bedenkt, dass die Meere auch voller Plastiktüten sind und Menge Vögel daran zugrunde gehen, weil es Vögel gibt, die alles fressen, was da rumschwimmt. Ja.
An sich ist Plastik in vielen Produkten drin, von Zahnpasta bis Kosmetika.
Ich war ungefähr 16 Jahre, da habe ich zum ersten Mal eine Plastiktüte gesehen. Mitschüler von mir, ich war damals im Gymnasium, da wurde denen das Pausenbrot eingewickelt.
Ja. Plastik normal geht nie kaputt. Das geht nie kaputt. Ich habe einen Test gemacht mit einem Freund, der verbrennt immer Plastik. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, man kriegt Krebs dafür. Dann haben wir einen Test gemacht, der soll ein Loch, Plastik runter die Erde zumachen. 2 Jahre später, der soll raus tun. Dann schau mal, der glaubt, das geht kaputt. Nach 2 Jahren. War genau wie
wir es reingetan haben.
Es dauert ziemlich lange, bis Plastik natürlich wieder abgebaut wird.
Aber das Schlimme ist ja am Plastik, dass wir Plastik vergeuden. Wir vergeuden damit Öl. Wir verbrennen ja auch Öl im Auto und in der Heizung. Aber wir brauchen dieses Öl als Grundlage für viele Stoffe anderer Art. Das wird, wenn das Öl ausgeht, weil wir jetzt so schlecht haushalten mit dem Öl, dann geht uns ein ganz wichtiger Rohstoff ab. Ja? Aber wir werfen es ins Meer.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Willkommen zurück im Jugendwahn hier auf Radio Lora München, in dem es heute um die Schädlichkeit von Plastik geht und darum, wie wir uns davor schützen und dagegen wehren können. Es gibt immer mehr Menschen, die sich bewusst dazu entscheiden, Plastik aus ihrem Alltag zu verbannen. Nadine Schubert widmet sich seit einem Jahr dem plastikfreien Leben und teilt ihre Erfahrungen auf ihrem Blog frauschubertbloggt.wordpress.com und hat uns ein paar wertvolle Tipps gegeben zum plastikfreien Einkaufen. Wir hatten das Glück, ein bisschen mit ihr plaudern zu dürfen und wollten als erstes von ihr wissen, wo denn eigentlich überall Plastik drinnen ist.
Also wenn man jetzt denkt, okay, ich kaufe jetzt irgendwas im Glas und nicht in der Plastikverpackung, zum Beispiel Joghurt. Es gibt ja Joghurt in den Plastikbecherchen und dann gibt es Joghurt im Glas. Ich kaufe natürlich auch den im Glas, aber ich habe natürlich auch im Deckel oben diese weiche Beschichtung. Das ist theoretisch auch Plastik und da sind auch Weichmacher drin. Also ich werde das nie ganz umgehen können. Also Plastik ist überall. Es ist einfach überall. Und ich hatte ja mal an einer Veranstaltung in Nürnberg teilgenommen. Da war ein Professor anwesend, der schon viele Jahre zum Thema Plastik und Mikroplastik forscht. Vor allem im Meer, hat aber jetzt auch erforscht, wo man Plastik noch so findet. Und der sagt, wir können uns vor Plastik nicht mehr retten. Plastik ist überall. Plastik ist in unserem Trinkwasser und natürlich jetzt auch in allen Getränken, die aus Trinkwasser hergestellt werden. Sei es Bier, sei es Cola, ganz egal was. Plastik ist im Honig, weil die Bienen das aufnehmen über die Luft. Plastik ist in der Luft. Also er sagt, die gemeinen Wollmäuse, die bei uns in der Wohnung dann umher liegen, die sind auch fast ausschließlich aus Plastikfasern. Also das heißt, wir können uns davor überhaupt nicht mehr schützen. Und deshalb bin ich der Meinung, muss ich wenigstens da, wo ich selber was tun kann, versuchen, auf Plastik zu verzichten.
Jetzt würde mich interessieren, also was kann man denn alles verpackungsfrei kaufen? Also ohne irgendeine Verpackung, mit eigenen Packungen oder eigenen Dosen oder irgendwas, wo man hingehen kann? Wo gibt's alternative Verpackungen aus Papier oder Glas oder was es so gibt? Und worauf muss ich komplett verzichten?
Grundsätzlich kann man erstmal sagen, wenn jetzt jemand anfangen möchte und umstellen möchte, da sage ich immer, fang bei den Getränken an. Kauf Wasser nicht in Plastikflaschen, sondern in Glasflaschen. Das ist am allereinfachsten. Und es gibt auch wirklich günstige Wasser in Glasflaschen. Dann natürlich die Milch. Tetrapacks werden kaum recycelt. Milch in Glasflaschen gibt es auch überall, außer jetzt vielleicht beim Discounter. Wenn ich Obst und Gemüse kaufe, dann lege ich durchaus auch mal 8 Kartoffeln einfach so auf Band. Also es gibt diese billigen kleinen Plastiktütchen, die bei der Obst- und Gemüsetheke da immer ausliegen. Die nehme ich einfach nicht. Also ich kann 4 Karotten auch so nehmen und in den Einkaufskorb legen. Ich muss dann nicht unbedingt so ein Plastiktütchen nehmen. Wenn Sie dann zu Ihrem Metzger gehen oder auch im Supermarkt, also an diesen Metzgereitheken, Fleischtheken, Käsetheken, Sie dürfen Ihr eigenes Schüsselchen oder Schälchen mitbringen. Viele sagen ja, das ist verboten aus hygienischen Gründen und so weiter, also sagen dann auch die Verkäuferinnen. Aber da können Sie dann entgegnen, ja, aber Sie dürfen das da reinfüllen, solange die Dose auf der Theke bleibt. Also die darf nicht hinter die Theke. Das heißt, die Dose bleibt oben auf der Theke stehen, die Verkäuferin biegt den Käse ab, legt ihn rein, fertig. Und schon hat man wirklich viel, viel, viel Verpackung gespart. Viele Metzger wollen einem dann auch dieses Wachspapier andrehen, weil das ist ja auch Papier. Aber diese Wachsbeschichtung dieses Papiers ist mineralölhaltig und das will man ja dann auch wieder nicht an seiner Wurst haben. Ansonsten, es gibt Barilla-Nudeln in der Papierverpackung, aber auch nur die und ich kaufe halt dann die. Komplett verzichten muss man auf viele Dinge. Cornflakes, Gummibärchen, viele, viele Süßigkeiten, Mozzarella oder so, das gibt es einfach nicht mehr. Aber ich habe jetzt ein Rezept gesehen und habe festgestellt, dass Mozzarella total einfach innerhalb von 15 Minuten selber herzustellen ist. Mit Mitteln, die jeder im Haus hat. Und von daher, also je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Lösungen findet man natürlich auch für die Dinge, die man jetzt selbst vermisst. Aber ansonsten, alles, was man so zum Leben eigentlich braucht, das kriegt man auch plastikfrei. Klopapier ist noch so ein Problemfall. Ich habe noch kein Klopapier gefunden, das ohne Plastiktüte auskommt. Aber ich kaufe halt dann das Recyclingpapier. Da ist auch die Verpackung aus Recyclingmaterial wenigstens. Und das nehme ich dann als Müllbeutel.
Und Sie haben gesagt, wenn Sie in normalen Läden einkaufen, dann nehmen Sie auch einfach mal Kartoffeln und tun die so auf die Theke. Das habe ich auch mal gemacht mit Tomaten und da war die Kassiererin irgendwie richtig angepisst, hatte ich das Gefühl.
Ja, die haben natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Die müssen das dann wieder alles zusammensuchen und dann schön da drauflegen auf ihre Waage. Und die haben mich dann auch schon gefragt, wollen Sie vielleicht ein Tütchen? Dann habe ich gesagt, nein, das bleibt so. Und das kommt dann auch so in den Korb. Ich habe damit halt kein Problem, aber viele Leute kommen sich vielleicht auch doof vor, dann zu sagen, wenn da noch 5 andere stehen, nee, also bitte nehmen Sie jetzt die 5 Bratwürste nicht in die Plastiktüte, sondern machen Sie die so oder ich habe mein Döschen dabei. Früher war das ganz normal, jetzt ist es irgendwie out oder verpönt oder keine Ahnung, weil alles ist ja so einfach und wir schmeißen dann alles einfach in die Mülltonne. Aber wenn es alle machen, ist es ja auch wieder normal.
Also braucht man einfach so eine gute Portion Selbstbewusstsein, damit man das überhaupt schafft oder auch so eine Frustrationstoleranz?
Bisschen Durchhaltevermögen. Es hat auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun. Also man muss es einfach mal anpacken, man muss dann willensstark genug sein. Oder man fängt eben langsam an. sagt, also gut, ich stelle jetzt um und ich fange mal an bei den Dingen, wo es wirklich einfach geht und ich mache mir vielleicht eine Liste, nächste Woche ein weiteres Produkt hinzuzunehmen, das ich jetzt in Zukunft plastikfrei einkaufen möchte.
Beim Essen, das ist ja vor allem so die Verpackung, wo das Plastik ist, aber im Bad, bei Kosmetikprodukten, da ist es ja nicht nur die Verpackung, sondern auch die Inhaltsstoffe. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen, was Sie da rausgefunden haben und was Sie verbannt haben aus Ihrem Bad?
Also, Plastik im Produkt selber, das ist eigentlich ja nur bei Zahnpasta, da ist es ja wirklich dann ganz schlimm, dass die Putzkörper, vor allem bei so Weißmacher-Zahnpastas oder bei so Zahnpastas, wo man denkt, die sind ganz toll, wie Elmex oder so, da wurde ja ganz viel Mikroplastik gefunden. Das sind ganz, ganz kleine Plastikkügelchen, die quasi die Zähne schön weiß putzen sollen. Darauf kann man natürlich verzichten. Ich habe vieles getestet. Es gibt davon Veledas, Zahncremes in so Alutuben, aber dann habe ich ja trotzdem Alu und ich habe trotzdem den Plastikdeckel. Und ich benutze mittlerweile Schlemmkreide. Das gibt's in der Apotheke. Das ist total günstig. Also ich habe für 20 Gramm, und das ist wirklich dann so ein kleines Gläschen voll, 90 Cent bezahlt. Und das ist Calciumcarbonat. Also wenn Sie in die Apotheke gehen und fragen nach Calciumcarbonat, das ist ein Pulver, schmeckt relativ neutral. Sie machen die Zahnbürste nass, stippen die da rein, putzen die Zähne und das ist toll. Und sie hatten ein Produkt, das weder mit Plastik in Berührung kam, das Plastik enthält. Also das ist eine tolle Sache. Ansonsten, jetzt in Kosmetikprodukten ist ja sonst kein Plastik enthalten. Es ist halt alles in Plastik verpackt. Man muss da so ein bisschen seinen Weg finden mit Haarseife und so weiter. Das muss man einfach mal austesten. Man kann ja schon mal Seife statt Duschgel verwenden. Also das ist ja das Allereinfachste, keine Duschgels mehr zu kaufen, sondern einfach ein Stück Seife. Kritisch sind dann wieder Deos, weil viele Deos enthalten eben Aluminiumsalze und das ist ja auch nicht ohne. Die stehen unter Verdacht, Brustkrebs unterstützen, da mitzuwirken. Und gibt mittlerweile schon genügend Deos auch ohne Aluminiumsalze, auf sowas umzusteigen. Habe ich im Blog übrigens viele getestet, kann man auch mal nachlesen und dann einfach ausprobieren, was einem da so taugt. Oder Sie müssen es halt selber mischen. Da gibt es verschiedene Rezepte in Verbindung mit Natron und Kokosöl, kann man alles mal im Internet suchen. Also man denkt ja, man muss vielleicht auf viel verzichten, wenn man jetzt auf Plastik verzichtet. Aber ich habe nichts vermisst. Also ich lebe trotzdem gut und ich bin jetzt auch nicht die typische, was man sich vielleicht vorstellt, als Öko-Tussi oder so. Aber mir fehlt nichts und ich fühle mich gut. Und ich glaube, vor allem, wenn man Kinder hat, muss man da einfach auch ein bisschen drauf achten.
Soweit Nadine Schubert über ihre Erfahrungen, plastikfrei einzukaufen und zu leben. Mehr Infos zum Thema Plastikvermeidung und alle Tipps und Erfahrungen von Nadine Schubert findet ihr auf ihrem Blog frauschubertbloggt.worldpress.com.
Ich meine, je größer die Bewegung wird und je mehr Druck vielleicht auch durch die Bevölkerung oder durch die Konsumenten, sagen wir mal, ausgeübt wird, desto mehr lassen sich vielleicht die Unternehmen dazu bewegen, auch umzudenken.
Passen Sie es auch so, wenn jemand seine Meinung nur hinter vorgehaltener Hand sagt? Wir machen Meinung öffentlich. Unterstützen Sie uns dabei mit 40 Euro im Jahr. Mehr Infos zur Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein unter www.lora924.de.
Das bewusste Nichtkaufen von Produkten, die in Plastik eingepackt sind, schützt uns selber vor den gesundheitlichen Risiken von Plastik.
minimiert den Plastikverbrauch sowie den Müll und macht, wenn viele mitmachen, leichten Druck auf den Hersteller. Es hat allerdings den Nachteil, dass der boykottierte Hersteller oder der Händler nicht mitbekommt, warum man gerade sein Produkt nicht gekauft hat. Ebenso wenig erfahren es die anderen Konsumenten im Supermarkt. Wir haben uns gefragt, was man über den Kaufboykott von plastikverpackten Lebensmitteln denn sonst noch so machen könnte, um den Plastikwahn irgendwie aufzuhalten. Und dafür haben wir Haro Honolka, den Autoren des Buches »Jetzt reicht's – 50 Anleitungen zum Bürgerprotest, was jeder gegen Missstände tun kann«, gefragt, welche Protestideen ihnen zum Thema Plastik einfallen.
Boykotte sind natürlich eine wichtige Sache, weil der Verbraucher mit seinem Geld viel Macht ausüben kann. Und jeder sollte in seinem täglichen Kaufverhalten Plastikverpackungen vermeiden nach Kräften, wenn es geht. Der Nachteil der Boykotte von Plastikverpackungen ist, dass niemand mitkriegt, dass sie eben still gerade eine plastikverpackte 100 Gramm Schinkenpackung nicht gekauft haben. Also geht es darum, auch Aktionen zu unternehmen, die einen aufklärenden, informierenden Effekt haben.
Ausgiebige Beschwerdemöglichkeiten nutzen.
Beispielsweise sollten mehr Menschen ihrem Händler, wenn sie einkaufen, nach dem Boykott zum Geschäftsführer gehen und sagen, Sie, passen Sie auf, ich kaufe gern bei Ihnen einen, aber diese 100 Gramm Serrano-Schinkenpackung in einem dicken Plastikbox, das habe ich nicht gekauft, denn Sie wissen, Plastik ist ein Problem, das Müllproblem, das gesundheitliche Problem. Also schauen Sie nach Alternativen. Also das sollte jeder tun in Geschäften, dort wo er ist.
Per Aufkleber auf Produkten im Supermarkt protestieren.
Man kann auch noch mehr tun. Man kann auch sanften Druck auf Händler ausüben. Beispielsweise beim Einkauf im Supermarkt, wenn man so eine Schinkenpackung, die da im dicken Plastikbox hängt, einfach einen kleinen Aufkleber, 3 cm groß, auf dem steht Plastik tötet oder irgendwas anderes, was man mag. Diese Aufkleber kann man im Internet billig bestellen und beschriften lassen nach Gusto. Und damit erreicht man, dass auch andere, die da vorbeigehen, plötzlich sehen und auf dieses Problem aufmerksam werden.
Einen Einkaufswagen mit plastikverpackten Produkten stehen lassen.
Eine verschärfte Variante, die auch noch ein bisschen mehr Druck auf die Händler ausübt, ist eine Aktion, die ich selber schon oft gemacht habe und die ich nur empfehlen kann, weil sie auch Spaß macht. Also wer ein bisschen den täglichen langweiligen Einkauf im Supermarkt spannend gestalten will, sollte das tun. Er packt auffällig plastikintensive Verpackungen in einen Einkaufswagen, macht ihn voll, stellt ihn irgendwo in den Supermarkt hin, legt einen großen Zettel drauf, zu viel Plastik, Ausrufezeichen, das kaufe ich nicht. Dann weiß der Geschäftsführer, was Sache ist und es werden auch andere Einkäufer sehen.
Per Mausklick demonstrieren und durch Petitionen und Online-Proteste ein bisschen mitregieren.
Eine andere Richtung wäre in Richtung Politik. Die Politik kann ja Gesetze erlassen, die dazu beitragen, dass die Plastikflut eingedämmt wird. Ein Weg dazu, der relativ leicht von jedem begehbar ist, sind Petitionen. Jeder kann nach dem Grundgesetz Petitionen an das Parlament, an alle Vertretungen, Stadtrat, Europäische Parlament richten und um bestimmte Dinge bitten. Im Internet findet man gegenwärtig 3, 4 aktuelle Petitionen, die von Institutionen wie Greenpeace oder NABU, also Naturschutzbund, oder dem Bund für Naturschutz formuliert wurden, die an das Europäische Parlament gerichtet sind und an den Bundestag und die plastikvermeidende Gesetze fordern. Zum Beispiel ganz konkret die Bezeichnung von Plastikmüll, die eindeutige Bezeichnung zur Pflicht machen, damit man sie hinterher besser sortieren und wiederverwerten kann. Also solche Sachen kann jeder unterschreiben und das ist nicht wirkungslos. Man erinnere sich, vor 2 Jahren ist die ACTA-Verordnung des Europäischen Parlaments auf diese Weise zu Fall gebracht worden, durch massenhafte Online-Proteste und Petitionen. Also das ist eben etwas, was jeder ganz leicht tun kann und tun sollte.
Straßenproteste und Aktionen.
Was man noch machen kann, ist natürlich auch sich an Aktionen beteiligen, an Straßenaktionen, die auf dieses Problem, auf das Müllproblem aufmerksam machen. Beispielsweise jetzt im März dieses Jahres hat die Münchner Gruppe Querbeet am Stachus eine Aktion gemacht. Die sah so aus, man hat einen riesigen Müllberg mit Plastik angehäuft. Und um diesen Müllberg herum waren so große aufgeblasene Fische, die alle wieder Müll im Mund hatten. Das war so gewissermaßen der Blickfang. Und dann gab es Flugblätter und Informationen für die Passanten. Also an solchen Aktionen kann man sich beteiligen oder sich vielleicht auch selber eine kleine machen, vor der Schule zum Beispiel oder vor einem Geschäft, das besonders viel Plastik verkauft. Also das wäre eine sinnvolle Aktion.
Einen Carrot Mob organisieren.
Schließlich, wer noch mehr machen möchte, dem empfehle ich, einen sogenannten Carrot-Mob zu organisieren. Also eine Karotten-Mob, das heißt also, man will jemanden dazu bringen, in eine bestimmte Richtung zu gehen, indem man dem Esel gewissermaßen die Karotte vor die Nase hält. Carrot-Mob. Das sieht so aus, könnte so aussehen. Man verabredet oder bespricht mit einem Einzelhändler, zum Beispiel einem Metzger, dass er ab jetzt seine Wurst oder seine Wurstwaren nicht mehr in Plastik verpackt, sondern in Papier. Dafür stellt man ihm in Aussicht, dass man organisiert über seine Netzwerke, über seine Bekannten, über Organisationen, dass Leute aufgefordert werden, zu einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Zeit bei dieser Metzgerei einzukaufen. Er wird also gewissermaßen durch die Karotte belohnt, indem er hier ein plastikvermeidendes Verhalten einschlägt. Also so etwas gibt es in verschiedenen Zusammenhängen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Belohnung von plastikvermeidenden Betrieben funktionieren könnte.
Soweit die Tipps von Haro Honolka, wie wir gegen Plastik über private Kaufboykotte hinaus aktiv werden können. Die erwähnten Aktionen beschreibt er auch im Detail in seinem Buch Jetzt reicht's – 50 Anleitungen zum Bürgerprotest, was jeder gegen Missstände tun kann. Dort geht es dann unter anderem auch darum, was man bei den jeweiligen Aktionen alles beachten muss, und thematisiert werden auch eventuelle juristische Risiken, organisatorische Details, Pro-Kontra-Abwägungen der einzelnen Aktionen sowie eine Einschätzung des Effekts der Aktion.
Was ich sagen will, man kann vieles tun und man muss auch vieles tun, auch wenn man sich denkt, naja, was kann ich denn da als Einzelne mit meiner kleinen Aktion beitragen? Viele Dinge verbreiten sich und wirken, weil es dann eben viele machen. Und dazu möchte ich auch in meinem Buch eben ermuntern und die genauen Beschreibungen, Anleitungen geben, wie man so etwas macht.
was macht man, wenn doch Plastik anfällt? Richtig, recyceln.
Da die meisten es vermutlich nicht schaffen, in ihrem modernen und urbanen Alltag zu 100% auf Plastik zu verzichten, müssen wir uns überlegen, was wir mit den doch noch anfallenden Abfällen anstellen. Plastik zersetzt sich zwar nach Jahrhunderten nicht vollständig, wenn es im Meer oder in der Natur rumliegt, benutzte Kunststoffe können aber recycelt werden. Plastik fällt oft nach kürzester Zeit als Abfall an. Aber was passiert eigentlich beim Recyceln von Plastik? Das beantwortet uns Dr. Rolf Buschmann vom Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Referent technischer Umweltschutz und zuständig unter anderem für das Thema Abfall, Rohstoffe und Ressourcen.
Es wird erstmal sortiert, entsprechend seiner Materialeigenschaften. Das erfolgt in der Regel über Sortieranlagen, die Materialien detektieren und dann entsprechend in einzelne Fraktionen trennen. Das heißt, Polyethylen wird zu Polyethylen zusammengeführt, Polypropylen entsprechend zu Polypropylen und so weiter. Und dann werden diese Materialien separat in der Regel aufgeschmolzen, gereinigt und dann wieder zu Polyethylen beispielsweise Granulat verarbeitet, das dann wieder eingesetzt werden kann.
Wird Plastik richtig recycelt, kann es genauso weiterverarbeitet werden wie frisch gewonnenes Plastik. Im Gegensatz zu recyceltem Papier ist laut Dr. Buschmann vom BUND recyceltes Plastik nahezu qualitätsgleich mit neuem Rohmaterial und auch nicht stärker belastet.
Es werden auch entsprechende Tests gemacht, ob entsprechende Schadstoffe dort einmigriert sind, so eingewandert sind in das Material, bevor das dann weitergegeben wird, je nach Anwendung für bestimmte Produkte. Das heißt also, auch da gelten die gleichen Qualitätsanforderungen wie für Neumaterial. Wenn also das Material nicht sauber genug ist und Mischkunststoff ist, dann kann man daraus natürlich nicht unbedingt mehr ein reines Polyethylenprodukt machen, sondern dann sind es Mischkunststoffe, die anderen Anwendungen, wie eben Gartenfliesen oder Parkbänken oder Ähnlichem, nachher wiederzufinden sind. Das bezeichnet man dann als Downcycling.
Von dem Plastik, was wir als Verbraucher in Plastiktonnen oder im gelben Sack entsorgen, wird momentan knapp die Hälfte wieder zu neuem Plastik verwertet. Der Rest wird verbrannt. Sogar die EU hat erkannt, dass Abfälle eine wertvolle Ressource und Alternative zum Abbau von Erdöl sein können und besser wiederverwertet statt verbrannt werden sollten. Daher wurde im Juni 2014 beschlossen, dass die Recyclingrate für Verpackungsmüll europaweit auf 80% steigen soll. Davon ist aktuell allerdings sogar Deutschland noch weit entfernt. Bei Papier liegt die Recyclingquote übrigens bei 83%. Ähnlich ist es bei Glas. Da werden 82% aller Flaschen und Gläser recycelt. Glas lässt sich außerdem ohne Qualitätsverluste beliebig oft einschmelzen. Das ist bei Plastik nicht so einfach, da es sich oft um Verbindungen verschiedener Plastikarten handelt, die sich nicht so leicht trennen lassen.
Etwa 48% des eingesammelten Materials wird tatsächlich sogenannt werkstofflich recycelt. Das heißt, aus den Kunststoffen werden dann tatsächlich auch wieder Kunststoffe. Ein größerer Rest lässt sich bisher nicht adäquat recyceln und wird daher thermisch verwertet. Das heißt, er wird in Verbrennungsanlagen in Energie umgewandelt. Das ist in anderen Ländern natürlich noch viel drastischer. Das heißt, da haben sie letztendlich 100% der Kunststoffmaterialien, die im Müll landen und nicht recycelt werden, sondern deponiert werden oder in einer Verbrennungsanlage landen. Gehen Sie nach Osteuropa, nach Südeuropa, sind zum Teil noch Deponien vorhanden. Wir haben sowas ja nicht mehr. Wir haben ein Deponierungsverbot für recycelbare Materialien.
Trotz Deponierungsverbot wird allerdings Plastikmüll, der über den Restmüll bzw. Hausmüll entsorgt wird, auch zu 100% verbrannt. Es ist also durchaus sinnvoll, seinen Müll zu trennen, auch wenn aktuell erst nur ein Teil davon wiederverwertet wird. Aber setzt die Verbrennung von Plastik nicht Unmengen an giftigen Schadstoffen frei? Und setzt Verbrennung nicht generell zu viel CO2 frei? Dr. Buschmann vom BUND meint dazu Folgendes.
Also die Verbrennungsanlagen sind natürlich so auszulegen, dass sie keine Schadstoffe freisetzen. Nichtsdestotrotz ist natürlich, je nachdem, was alles verbrannt wird, können natürlich, gerade wenn sie beispielsweise chlorhaltige Kunststoffe wie PVC verbrennen, besteht immer da die Gefahr, dass beim Verbrennungsprozess auch Schadstoffe entstehen, die nicht besonders gut für die Umwelt sind. Die müssen halt entsprechend herausgefiltert werden. Und was dann mit diesen herausgefilterten Schadstoffen passiert, ist ganz klar, die müssen sicher entsorgt werden. Das heißt, sie landen in entsprechenden Schadstoffdeponien. Das sollte man so gut wie möglich vermeiden. Das heißt also, Kunststoffe sollten, wenn sie verbrannt werden, möglichst einfach sein. dann setzen sie natürlich CO2 frei, aber da ist natürlich die Menge an CO2 vergleichbar mit dem, was ich für die entsprechende Energiemenge durch das Verbrennen von Gas oder Erdöl brauche. Das heißt, man ersetzt letztendlich Primärquellen durch Sekundärquellen, nämlich durch Recycling, also durch Abfallmaterial. Das ist aber nur bedingt sinnvoll. Wir möchten natürlich regenerative Energien mehr nutzen, das heißt also Wind, Wasser, Sonne als Quellen und nicht durch die Verbrennung von ehemals fossilen oder anderen Materialien diese Energie gewinnen.
Da stellt sich nun die Frage, wie man seinen Müll richtig recycelt, damit möglichst viel in den Müllverwertungsanlagen wiederverwertet werden kann. Es gibt viele Mythen über verschmutztes Plastik oder Plastikverbundstoffe wie Tetrapack oder plastikbeschichtetes Papier.
Verpackungen gehören grundsätzlich in den gelben Sack, wenn Sie die Möglichkeit haben oder wenn das von dem Produkt so vorgesehen ist, ist es immer hilfreich, wenn Sie Plastik und Papier trennen und auch dann den Kunststoff in die gelbe Tonne tun oder in den gelben Sack und das Papier der Papiertonne zuführen. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, also Sie das selber nicht trennen können, dann sollten Sie das den Fachleuten in den Recyclinganlagen überlassen. Und Sie machen das dann nur, wenn Sie das dann auch in der gelben Tonne gehabt haben und darüber dieses Material dann auch bekommen. Es wird dann sortiert und entsprechend aufbearbeitet und dann wird getrennt in die entsprechenden Materialien.
Das heißt dann wohl im Zweifelsfall Müll mit Plastik eher zum Plastikmüll geben. Verbrannt werden kann es ja dann immer noch. Genauso ist es Dr. Buschmann vom BUND zufolge auch bei Tetrapacks, welche in der Regel aus einem Verbund aus Papier, Aluminium und Plastik bestehen.
Tetrapack gehört in die gelbe Tonne, in den gelben Sack. Er wird dann weiter im System behandelt und kann auch in bestimmten Maßen recycelt werden. Das heißt, es wird versucht, die Pappe abzutrennen, die Kunststoffe abzutrennen. Dazu gibt es mittlerweile auch entsprechend technische Möglichkeiten. Das ist nicht ganz so optimal, aber der Tetrapack ist aufgrund der Leichtigkeit und so weiter gezählt noch zu den ökologischen Getränkeverpackungen, obwohl sie einen sehr komplexen Aufbau hat. Aber in den Recyclingbetrieben wird auch damit umgegangen und auch dieses Material wird dem Recycling zugeführt und nicht automatisch verbrannt. Das heißt, er gehört in die gelbe Tonne.
Und wie sieht es aus mit schmutzigem Plastik, wie zum Beispiel Joghurtbechern?
Wenn Sie einen Löffel rein gemacht haben, ist es eigentlich nicht vorgesehen, dass Sie da noch zusätzlichen Aufwand hineinstecken, den mit Spülmittel und so weiter möglichst reinzumachen, weil das Material natürlich im Rahmen der Sortierung nachher der Aufbereitung gereinigt wird. Das heißt also, Sie würden zusätzliche Ressourcen dafür verbrauchen, den Becher noch zu reinigen. Wenn Sie zufälligerweise sehr viele Reste drin haben, dann sollten diese Reste so gut wie möglich ausgeleert werden, in die Biotonne oder in den Restmüll gegeben werden und dann erst die Verpackung in die gelbe Tonne. Also nicht mit halbvollem Joghurtbecher in die gelbe Tonne. Das ist natürlich ein hygienisches, größeres Problem dann nachher auch in den Sortieranlagen. Dann arbeiten nämlich auch Menschen und die müssen sich mit dem Material dann auseinandersetzen.
Wenn wir es bei bestimmten Produkten also nicht schaffen, sie plastikfrei zu kaufen, ist Recycling eine gar nicht mal so schlechte Alternative. Dr. Buschmann empfiehlt trotzdem, als Verbraucher mitzuentscheiden und bestimmte Produkte einfach nicht zu kaufen, um bewusst ein Zeichen zu setzen.
Natürlich müssen entsprechende Vorgaben oder sollten entsprechende Vorgaben gemacht werden. Wir setzen uns auch dafür ein, dass entsprechend Verpackungen weniger aufwendig sind. Aber wir haben das Problem, dass es im freien Warenverkehr in Europa Vorschriften zu machen immer etwas schwieriger ist. Und das heißt also, wenn der Verbraucher selbst mitentscheidet und selber Signale setzt, ist das in der Regel derzeit noch wirkungsvoller.
Soweit ein Beitrag mit Dr. Rolf Buschmann vom Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland über Recycling von Plastik. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Jugendwahns angelangt, in dem es heute um das Thema Plastik ging, wie wir uns schützen und gleichzeitig dagegen wehren können. Verantwortlich für die eben gehörte Sendung war Aurelia Bergs. Mitgearbeitet hat Sarah Chautsch. Die Musik war von Kevin MacLeod von incompetech.com.